HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
I think it's probably beyond dispute that it's the noisiest city.
Sie ist nicht die lauteste Stadt der Welt, ganz sicher aber die der USA.
Start spreading the news.
Ich mag am meisten an New York diese vielen verschiedenen Menschen und dass hier Menschen aus aller Welt sind, von allen Kulturen und dass die doch recht friedlich zusammenleben.
I want to be part of it, New York.
New York is called the melting pot city.
New York wird als großer Schmelztiegel bezeichnet. Diese Qualitäten der Stadt, dass so viele Leute mit unterschiedlichem Hintergrund hier leben, hat in den Künstlern meines Erachtens ein besonderes Interesse an extremen Statements geweckt.
New York, New York.
Wenn man sich die letzten Jahrzehnte architektonisch anschaut, dann ist New York ein rückwärtsgewandter, sehr konservativer Platz geworden. Das hier ist doch nur noch hoch und hässlich, quadratisch. Ist doch fantastisch, so hoch im Himmel wohnen zu können. Die Leute, die Wohnungen kaufen, die leben da doch gar nicht. Vielleicht nehmen sie es als Investment, lagern da ihr Geld oder waschen das Schwarzgeld. Was weiß ich.
New York, New York.
Today we announce that the city of New York will divest.
Die Stadt New York wolle nicht mehr investieren in Unternehmen, die ihr Geld mit Öl und Kohle machen.
Make no mistake.
Verstehen Sie mich nicht falsch, wir kämpfen um unser Leben. Wir können nicht auf andere warten, die das für uns tun. Wir warten nicht ab, weil wir wirklich etwas bewegen können.
New York!
Richtig erkannt, heute sind wir in New York unterwegs, eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet und stets selbst übertrifft. Auf den Immobilienseiten war gerade eine völlig irre Zahl zu lesen. Ein Finanzmakler hat eine Penthouse-Wohnung für sage und schreibe 238 Millionen Dollar gekauft. Die Adresse gehoben, Central Park South. Aber eine solche Summe wurde für eine Wohnung in New York noch nie gezahlt. Noch ist der Wolkenkratzer nicht fertig und der Eigentümer wird auch nicht regelmäßig dort sein, was in New York zu einer Debatte führt über die Frage, ob man eine Steuer für Zweitwohnungen einführen soll. Denn im Rathaus der Stadt, die ja angeblich nie schläft, fragt man sich, was haben wir von solchen Eigentümern und den Summen, die sie für Immobilien zahlen? Um Geld geht's immer in New York und oft ist groß nicht groß genug. Das fasziniert immer noch viele Touristen aus aller Welt und in diesem Jahr sollen es ganz besonders viele werden. New York, eine Weltstadt mit immer noch überraschenden Attraktionen. Zweimal im Jahr nämlich, drei Wochen vor und drei Wochen nach Sommeranfang, geht die Sonne in der Blickachse der Ost-West-Straßen von Manhattan unter. Wie in Stonehenge oder im Tempel von Abu Simbel scheint an diesen Tagen die Architektur der Hochhäuser kosmisch gestimmt. Ein schönes Schauspiel und Hunderte lassen sich verzaubern. Kai Clement.
Manche nennen es die Instagram-Feiertage. Es ist der magische Moment, wenn die Strahlen der untergehenden Sonne genau die Achsen der Straßenschluchten von New York treffen. Ein warmes Glühen beleuchtet dann die Fassaden der Skyscraper. Und unzählige Fotografen und Kamerateams versuchen, den Augenblick festzuhalten. Zwei Tage im Frühjahr und zwei im Sommer feiern die New Yorker Manhattanhenge, so genannt in Anlehnung an das prähistorische britische Stonehenge-Monument wegen dessen Ausrichtung zum Sonnenuntergang. Stehen bleiben und staunen, so beschreibt es die Zeitung New York Times.
Wenn man sich gemeinsam von der Sonne in Manhattan bestrahlen lässt. Ein Spektakel, das vor allem durch Lautlosigkeit bezwingt. Ansonsten geben vor allem in diesen Zeiten die Presslufthammer den Ton an. Die 2000 Quadratmeter Wohnung, die für 238 Millionen Dollar wegging, ist kein Einzelfall. Es entstehen immer mehr Luxuswolkenkratzer, die auf eine superreiche Klientel abzielen. Antje Passenheim ist unsere Korrespondentin in New York. Ich grüße, guten Tag dorthin.
Hallo, guten Tag.
An der äußersten Westseite Manhattans ist gerade ein Milliardärsquartier eröffnet worden, das auf dem letzten öffentlichen Grundstück der Stadt entstanden ist. Viele sagen, das ist eine Unverschämtheit, ein Spielplatz für Reiche, dieser Hudson Yard. Was ist daran so unverschämt?
Ja, unverschämt ist, dass so wenige mitspielen können. Der Spielplatz kostet 25 Milliarden Dollar, ist Mitte Februar eröffnet worden an der Westseite Manhattans. Und die Eintrittsgebühr ist so hoch, dass die meisten leider draußen bleiben müssen, ob sie da wohnen wollen oder ob sie da einkaufen wollen. Das ist eine Stadt in der Stadt in Manhattan, Luxushochhäuser von Star-Architekten mit teuren Wohnungen und Büros. Also da haben Unternehmen wie BlackRock oder auch die deutsche SAP bereits, die haben Mietverträge unterzeichnet. Es gibt ein Luxushotel, es gibt eine Schule, es gibt Ärzte, es gibt Restaurants, es gibt eine riesige Einkaufsmall mit über 100 Geschäften und vielen Restaurants. Es gibt einen Park, es gibt ein Kulturzentrum. Die Leute, die da wohnen, die brauchen überhaupt nicht mehr raus. Und der Vorwurf der New Yorker ist, die Reichen können jetzt unter sich bleiben, die brauchen überhaupt nicht mehr raus. Und wer zu Besuch kommt, der staunt hier einfach nur und kann es sich nicht leisten.
Viele Luxuswohnungen in New York stehen auch viele Monate im Jahr leer. Aus diesem Grund wird über eine Zweitwohnsitzsteuer debattiert. Wie weit ist die Debatte entschieden?
Naja, diese Debatte ist gerade dieses Frühjahr wieder angeheizt worden durch den Kauf dieser teuren Wohnung, von der wir ja gerade gehört haben. Es geht bei der Diskussion darum, dass Luxusimmobilien zusätzlich besteuert werden, wenn sie nicht der Hauptsitz des Eigentümers sind. Und das war ja auch in diesem Fall der Fall. Dieser Hedgefondsmanager, der sich diese sagenhaft teure Wohnung gekauft hat, hatte ja bereits eine ähnliche in Chicago, die wahrscheinlich noch mal viel größer ist. Und so ein Gesetzentwurf, dass man eben eine Zweitsteuer für Zweitwohnungen, eine Zweitwohnsitzsteuer entrichten soll, so einen Gesetzentwurf gibt es seit 2014. Der ist lange an den Republikanern hier im Senat von New York gescheitert. Aber seit kurzem haben da die Demokraten die Mehrheit. Und jetzt gibt es gute Chancen, dass diese Idee in die Realität umgesetzt wird. Und auch der Gouverneur Andrew Cuomo hat schon seine Zustimmung signalisiert.
Nun stellt man sich natürlich immer so von außen gesehen die Frage, wo die Normalos eigentlich leben können. Was muss man denn eigentlich für die Mieten so hinlegen in New York?
Also man muss schon Tausende hinlegen. Man muss schon so viel hinlegen, dass sich die meisten Menschen wirklich nur ganz kleine Wohnungen leisten können hier. Oder aber Wohnungen, die so weit draußen sind, dass sie stundenlang mit dem Zug rein und wieder rausfahren müssen. Viele Menschen wohnen wirklich dicht gedrängt oder wohnen auch in berufstätigen WGs hier, also die Normalos, von denen ich jetzt rede. Beliebt sind Stadtteile, wenn wir jetzt mal hier von New York selber sprechen, beliebt sind Stadtteile wie Harlem, wo man früher nicht wohnte, die aber jetzt im Kommen sind. Es sind Stadtteile wie Queens, da ziehen viele raus und sind auch froh, dass Amazon da nicht hingezogen ist, die Mietpreise hochgetrieben hätten.
Das haben die New Yorker verhindert, ne?
Das haben die New Yorker verhindert, genau deshalb, weil die Wohnungsnot so groß ist. Es gibt nicht nur mehr als 60.000 Obdachlose hier in der Stadt. Es gibt einfach viele Menschen, die einfach nicht mehr wissen, wie sie hier wohnen sollen. Und deshalb verlassen auch ganz viele junge Menschen wieder New York. Es gibt Zahlen, dass jährlich Zehntausende junge Familien, junge Menschen New York City wieder verlassen, weil ihnen das hier einfach zu teuer ist.
Ganz kurz noch zum Schluss unseres ersten Gesprächsrunde. Sie haben gerade Harlem angesprochen. Gibt es Gegenden, die Sie heute als Frau meiden würden am Abend oder nachts in New York?
Ehrlich gesagt, nein. Noch nicht mal diese sogenannten, also diese Klischee-Stadtteile, die Bronx, Harlem. Ehrlich gesagt, bin ich nirgends auf der Straße allein. Eigentlich fast zu keiner Tages- und Nachtzeit. Ich würde vielleicht nicht in die dunkelsten Parks der Bronx gehen. Aber die New Yorker sind sehr stolz drauf, haben das gerade diese Woche wieder verkündet. Sie sind die sicherste Großstadt der USA. Die Kriminalitätsrate sinkt ständig. Und ganz besonders sicher der Central Park bei Nacht. Da ist nämlich so viel Polizei. Da kann überhaupt nichts passieren.
Und jetzt kommt Englishman in New York von Sting. Ein Stück über Quentin Crisp. Identifikation. Figur Homosexueller, der von London aus nach Manhattan zog.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue.
walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
Auch Archibald Ferguson, der jugendliche Held aus dem neuen Roman von Paul Auster mit dem schlichten Titel 4321, zieht nach New York. Mit seiner Mutter ist er gerade dorthin gezogen und die macht sich Sorgen um die Sicherheit ihres Sohnes. Es ist ein grandioses Buch. Ich habe es wirklich verschlungen. Ferguson kommt darin gleich viermal vor, in raffiniert verwobenen Variationen seines Lebens, immer nach dem Motto, was wäre, wenn gewesen. Der Roman spielt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in den 50er und 60er Jahren.
Schule war leider unvermeidlich. So gern Ferguson noch länger seine Freiheit genossen hätte, es stand nicht in seiner Macht, darüber zu befinden. Und nachdem er und seine Mutter sich für die Mietwohnung am Central Park West entschieden hatten, stand als nächstes die Suche nach einer guten Privatschule auf der Tagesordnung. Staatliche Schulen kamen nicht in Frage. Tante Mildred pochte darauf und in seltenem Einklang zwischen den Schwestern folgte seine Mutter ihrem Rat, weil sie wusste, Mildred kannte sich in Bildungsfragen besser aus als sie. Und warum Archie auf den harten Asphalt des Schulhofs einer staatlichen Schule stoßen, wenn sie sich die Gebühren für eine private Einrichtung leisten konnte? Sie wollte nur das Beste für ihren Jungen und New York war nicht mehr die Stadt, die sie 1944 verlassen hatte, rauer und gefährlicher als damals, voller Jugendbanden, die mit Schnappmessern und selbstgebauten Pistolen bewaffnet durch die Straßen auf der Upper West Side zogen, nur 25 Blocks entfernt von dort, wo ihre Eltern lebten, und doch eine andere Welt. Ein Viertel, das sich durch den Zustrom puerto-ricanischer Einwanderer verändert hatte, schmutziger, ärmer, bunter als in den Kriegsjahren, erfüllt von unvertrauten Gerüchen und Geräuschen. Eine ganz andere Energie belebte die Gehsteige der Columbus und Amsterdam Avenue. Schon beim ersten Tritt ins Freie spürte man etwas Bedrohliches, Chaotisches. Und Fergusons Mutter, die sich als Kind und junge Frau in New York immer so wohl gefühlt hatte, sorgte sich um die Sicherheit ihres Sohnes.
Paul Auster, 4321 spielt in dieser Szene in der Megacity in New York, die sich, wie viele sagen, immer wieder erneuert. Wir machen jetzt mal einen Abstecher in den Stadtteil Brooklyn, in dem man die Gentrifizierung regelrecht riechen kann. Anstelle von ehemaligen Industrieanlagen entstehen dort schicke Loftwohnungen, in früheren Lagerhallen siedeln sich Kaffeeröstereien an und alte Werkstätten verwandeln sich in moderne Yoga-Studios. Eine Britin hat die Großstadtgerüche New Yorks auf sogenannten Smell Maps, Geruchskarten, jetzt festgehalten. Sie unternimmt Geruchsspaziergänge und denen hat sich Kai Clement angeschlossen.
Ein Betonmischer, über und über mit amerikanischen Flaggen bedruckt, steht nur ein paar Meter vom East River entfernt. New York baut wie besessen und formt dabei das Gesicht ganzer Stadtteile neu. Der Industrieriese der ehemaligen Domino-Zuckerfabrik wird bald als Zwerg im Schatten von Wohntürmen stehen. Mehr als 6000 Wohnungen entstehen allein hier in Premium-Flusslage in Williamsburg mit schönstem Manhattan-Blick.
Mein Name ist Robert Shelton. I'm a former employee, a retired employee from Domino's Zucker.
20 Jahre lang hat Robert Shelton die Nummer 273742 in die Stempeluhr eingegeben. Das ist seine Mitarbeiternummer. Heute ist er längst im Ruhestand.
The whole area always smells sweet like sugar.
Der ganze Stadtteil hier hat nach Zucker gerochen, ein süßlicher Geruch. Genau hier, wo jetzt die neuen Gebäude entstehen, war es besonders intensiv. Da war man auf verschiedene Zuckersorten spezialisiert. Vom Broadway, mindestens eine Viertelmeile weg, je nach Windrichtung, hat man das gerochen. Überall süßlich.
In der Fabrik sei der Geruch so überwältigend gewesen, dass ein leerer Magen schon mal revoltieren konnte.
Well, if you had an empty stomach, it would irritate your stomach. That's the only problem.
Vorbei. Domino Sugar hat den Industriekomplex 2004 geschlossen. Ein Zug scheppert über die Williamsburg-Brücke hoch oben, über der ehemaligen Zuckerfabrik. Was hier unter dieser Brücke zu erschnuppern ist, das ist für Kate McLean ein Paradebeispiel für den Smell of Gentrification, den Geruch der Gentrifizierung. Ein Stadtteil wandelt sich. Aus Industrie werden Wohnungen, aus Lagerhallen Kaffeeröster, aus Werkstätten Yoga-Studios.
The variety of smells disappears.
Die Vielfalt der Gerüche verschwindet mit den Industrien. Dabei sind vor allem diese Basisgerüche, die einst einen ganzen Stadtteil bestimmt haben und ihm seine Identität gegeben haben, unglaublich wichtig. Es ist die Mischung, die eine Geruchslandschaft interessant macht.
That makes the smellscape interesting.
Die Domino-Zuckerfabrik hat früher diesen Stadtteilgeruch verströmt. Die Britin Kate McLean kartografiert Gerüche auf sogenannten Smell Maps, Geruchskarten. Dafür unternimmt sie auch Smell Walks, schnuppernde Spaziergänge. Bei ihrem Rundgang durch Williamsburg hat sie allerdings eine Geruchslandschaft erlebt, die es heute überall auf der Welt gibt.
You've got the smell, a lot of the smells of fresh fruit and vegetables.
Da ist der Duft von Obst und Gemüse, etwas, was es früher auf Märkten gab, heute aber aus den Geschäften für frische Säfte strömt. Und da gibt es die Gerüche aus Cafés und Bars, aus kleinen Kaffeeröstereien.
A lot of the different artisanal roasted coffees.
Hi, my name is J.D. Murgut and I own Oslo Coffee Roasters in Brooklyn, New York.
Das lange, wellige Haar quillt unter seinem Hütchen hervor. So sitzt J.D. Murgut vor seinem Café in Williamsburg. Seit 15 Jahren gibt es die von ihm und seiner Frau gegründeten Oslo Coffee Roasters bereits.
Wir waren so etwas wie der Beginn der Gentrifizierung, kamen in eine industrielle Nachbarschaft, wo auch viele Lateinamerikaner wohnten. Sicher haben wir viele von ihnen vertrieben, aber jetzt, 15 Jahre später, werden wir und die Arbeiter und Künstler, die dann kamen, gentrifiziert und müssen weg.
New Yorks Geruch der Gentrifizierung. Heute roch es allerdings nach Konfetti in der Stadt. Tonnen geschredderten Papiers fiel über die amerikanische Soccer-Elf. Alle sind wahnsinnig stolz auf das Frauenteam, das gerade bei der Fußball-WM wieder einmal den Pokal geholt hat. Vom World Trade Center über den Broadway zum Rathaus ist das Team von Jill Ellis von hunderttausenden Fans mit Konfetti gefeiert worden. Die sogenannte Ticker-Tape-Parades sind eine Ur-New Yorker Angelegenheit und haben auch Tradition. Aber nur die Besten bekommen Konfetti in New York. Antje Passenheim, wer ist denn das?
Die Besten, das sind zum Beispiel Transatlantikflieger Charles Lindbergh, General Eisenhower, Astronauten, Papst war auch schon dabei. Die bekommen dann immer den Papierregen, wenn sie den sogenannten Canyon of Heroes entlang schreiten, also die Straße vom Battery Park an der Südspitze in der Nähe der Wall Street, über den Broadway bis hin zum Rathaus. Und das ist eine wirklich, wie Sie sagen, eine Ur-New Yorker Angelegenheit. Die erste Ticker-Tape-Parade gab es zur Eröffnung der Freiheitsstatue 1886. Da haben die Händler an der Wall Street ganz spontan Berge von Börsentickerpapierstreifen, also Ticker-Tapes, aus ihren Fenstern auf den Festumzug geworfen. Und das ist eben heute auch passiert und ist auf die Titelverteidigerin niedergeregnet. Und einen Punktsieg, das muss ich jetzt hier mal erwähnen, haben die Fußballerinnen auch nach ihrem Weltmeistertitel heute auch noch erzielt. Sie setzen sich ja sehr für Equal Pay, für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei der Bezahlung ein. Und vor der Parade hat der Gouverneur Andrew Cuomo gesagt: Ich unterzeichne hier heute in New York ein Gesetz, das Schlupflöcher schließt, um Chefs davor zu bewahren, dass sie Männer und Frauen unterschiedlich bezahlen.
Da sieht man mal, was Frauen bewegen können. Vor 2 Wochen gab es in New York eine ganz andere Parade. Hunderttausende feierten den Christopher Street Day mit dem World Pride, dem 50. Jahrestag der Unruhen, aus denen weltweit dieser Christopher Street Day hervorgegangen ist. Am 28. Juni war das Stonewall Inn, eine Bar für Homosexuelle, in der Christopher Street im Stadtteil Greenwich von Polizisten gestürmt worden. Es gab damals Festnahmen und Misshandlungen und Schläge und Verletzungen. Diese Riots, so nennt man das auch, dauerten Tage. Frau Passenheim, wie sehr wirkt Stonewall eigentlich heute noch nach?
Das wirkt noch sehr nach. Also viele New Yorker, die Älteren natürlich, stehen unter diesem Eindruck dieser Erinnerungen
Und viele Junge gucken da wirklich ehrfürchtig zurück auf diese Krawalle, die ja damals Schluss gemacht haben mit dem Schweigen und sehr viel in Bewegung gebracht haben. Und hier in New York herrscht eine ganz, ganz große Solidarität mit der Schwulen- und Lesbenbewegung, der Transgender-Bewegung. Wenn man hier landet in New York, dann wird man sofort begrüßt von bunten Regenbogenflaggen auf der Erde. Die sind auf die Erde geklebt, die weisen den Weg nach draußen. Und ganz New York steht in diesem Sommer im Zeichen der Gay Pride, dieses Rainbow Summers. Überall wehen Flaggen an den öffentlichen Gebäuden, an den Bibliotheken, an den Hotels, an den Privathäusern, überall hängen diese Flaggen. Und was man speziell noch zu Stonewall, zu dem Stonewall Inn sagen kann, da wo die Krawalle angefangen haben, der ist ein kleiner Park vor dem Stonewall Inn. Und dieser kleine Park ist heute ein kleines amerikanisches Nationaldenkmal. Zudem hat nämlich Barack Obama, der vorangegangene Präsident, diesen Park erklärt.
Schauen wir noch mal ganz kurz. Sie sagen, die ganze Stadt leuchtet in diesen Regenbogenfarben. Was sind für Veranstaltungen geplant in diesem Sommer?
Es gab ja schon die große Gay Pride Parade vor 2 Wochen. Es gab jede Menge Konzerte. Es gibt jede Menge Ausstellungen, die noch laufen, die eben an die Stonewall-Proteste erinnern. Und zum Beispiel am Sonntag ist eine Parade mit und für schwule und lesbische Behinderte im Madison Square Park in Manhattan geplant. Am Samstag feiert die Bronx auch ein ganz großes Festival mit Live-Musik, ihre Pride. Und so geht es das ganze Jahr noch weiter mit Sonderausstellungen.
Also wer in New York ist, sollte auf keinen Fall das verpassen. Da gibt es jede Menge zu sehen und mitzumachen. New York, eine große Glitzerstadt, in der immer was los ist, in der auch das babylonische Stimmengewirr zu einem ganzen Großen verschmilzt. Das Gewimmel und Gewusel tausender Menschen, die in ihr leben oder sich ihr zu nähern versuchen. Rose, die Mutter von Archibald Ferguson, dem jungen Helden in Paul Austers Roman 4321, lebt noch bei ihren Eltern in New York, arbeitet aber in der Stadt und reist jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.
Newark war langweilig, aber die Wohnung war geräumiger und heller als die ihrer Eltern auf der anderen Seite des Flusses und alle Möbel waren neu. Und als sie dann wieder bei Schneiderman arbeiten ging, war die Stadt von Neuem der wichtigste Teil ihres Lebens. Das geliebte, schmutzige, alles verschlingende New York. Die Hauptstadt menschlicher Gesichter, das horizontale Babel menschlicher Zungen. Den täglichen Weg zur Arbeit bewältigte sie mit einem langsamen Bus zum Zug, einer 12-minütigen Fahrt von einer Penn Station zur anderen und einem kurzen Marsch zu Schneidermans Atelier. Aber das machte ihr nichts aus, wo sie doch unterwegs so viele Leute beobachten konnte. Und vor allem liebte sie den Augenblick, wenn der Zug nach New York hineinfuhr, anhielt und sekundenlang sich gar nichts tat, so als hielte die Welt in stiller Erwartung den Atem an. Und dann gingen die Türen auf und alles strömte hinaus. Aus sämtlichen Waggons ergossen die Passagiere sich auf den plötzlich wimmelnden Bahnsteig und sie labte sich an der Hast und Zielstrebigkeit dieser Massen, die allesamt in dieselbe Richtung eilten und sie mittendrin, ein Teil davon, auf dem Weg zur Arbeit wie alle anderen. Das gab ihr ein Gefühl der Unabhängigkeit, verbunden mit Stanley, zugleich aber auf eigenen Füßen, ein neues Gefühl. Ein gutes Gefühl. Und dann ging sie die Rampe hinauf, reihte sich draußen in die Richtung West 27th Street strebenden Massen ein.
Das horizontale Babel menschlicher Zungen. Ein Ausschnitt aus Paul Austers Roman 4321. Ein grandioses, episches Porträt, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Amerika spielt, unter anderem eben in New York. Und da sind wir heute mit dem Tag auf Weltreise. Wir gehen jetzt mal ins Museum, ins Metropolitan Museum of Art. Dort steht der Mond im Zentrum einer großen Ausstellung, die bis Ende September zu sehen sein wird. Wie hat der technische Fortschritt die Bilder und damit auch die Wahrnehmung des Himmelskörpers vom 16. Jahrhundert bis in die Moderne verändert? Der Hintergrund, die Mondlandung vor 50 Jahren, als am späten Abend des 20. Juli 1969 Apollo 11 vom Mond funkte, The Eagle has landed.
Die halbe Welt saß vor dem Fernseher und dabei ging es nicht mal um Fußball. Mehr als 500 Millionen Menschen waren am 21. Juli 1969 live dabei, als der erste Mensch den Mond betrat und Neil Armstrong den legendären Satz sprach.
It's one small step for man, one
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Die Eroberung des Mondes, ein mediales Weltereignis, das die US-Amerikaner geschickt inszenierten. Die Mondlandung vor 50 Jahren ist aber nur der Anlass für die Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Es geht um den Mond als Sehnsuchtsort der Menschheit.
In order to tell the story, we had to go back to Galileo.
Um diese Geschichte zu erzählen, sind wir bis Galileo zurückgegangen, der die ersten Zeichnungen des Mondes gemacht hat, wie er ihn durch das Teleskop gesehen hat. Als dann in den 1830er Jahren die Fotografie erfunden wurde, wurde die Mondfaszination noch größer. Und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass der Mensch zum Mond fliegen wollte und dazu dann auch in der Lage war.
A spaceship on the moon.
Sagt die Kuratorin der Ausstellung Apollo's Muse, Mia Feynman. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Fotografien. Doch es gibt auch eine ganze Reihe von astronomischen Instrumenten und Fotokameras zu sehen. Videos, Zeichnungen und Gemälde, wie Caspar David Friedrichs Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. In der deutschen Romantik gibt es diese Faszination für den Mond und die melancholische Stimmung des Mondlichts, die dieses Gemälde eindrucksvoll widerspiegelt. Schon früh hat der Mond auch Filmemacher fasziniert. Etwa Fritz Lang, der 1929 bei der UFA den Science-Fiction-Film Frau im Mond veröffentlichte.
Lang wollte den ersten scientifisch akkurat Space-Travel
Lang wollte den ersten wissenschaftlich fundierten Raumfahrtfilm produzieren. Er hat sich von Forschern wie Hermann Oberth beraten lassen. Er hat für den Film eine Rakete konstruiert, die theoretisch hätte fliegen können, wenn man sie hätte entsprechend bauen können. Das war der Anfang der Raketentechnologie. 40 Jahre nach dem Film war es dann soweit. Mit der Landung der Apollo 11 ging ein Menschheitstraum in Erfüllung. Aber auch die Faszination für den Mond hat sich seitdem verändert, sagt Max Hollein, der Direktor des Metropolitan Museums.
Die Mondlandung hat mit Sicherheit den Mond etwas entmystifiziert. Er bleibt aber natürlich auch schon durch eben seine lange, lange Kunstgeschichte eigentlich, bleibt der Mond ein solches Element, das für so vieles steht, für so vieles, was auch uns Menschen bewegt, berührt, eine emotionale, vielleicht manchmal nicht einmal so greifbare Situation auch darstellt, dass der Mond insofern auch trotz gewisser Entmystifizierungen, gewisser wissenschaftlicher Erkenntnisse immer auch ein Sinnbild für etwas anderes sein wird.
Why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise. Autumn in New York, it's good to live it again.
Autumn in New York mit Ella Fitzgerald. Und mitten im Sommer landen wir jetzt wieder mitten in der Megacity. Vor uns die riesigen Glasfassaden der Wolkenkratzer, Symbol der Hochmoderne, die mittlerweile im Namen des Klimaschutzes bitte sofort und am liebsten gleich verschwinden sollen. Antje Passenheim ist unsere Korrespondentin in New York. Bürgermeister Bilde Blasio will sie abschaffen, weil ihre Dämmqualitäten schockierend ineffizient seien. Kommt er damit durch?
Er wird damit durchkommen, denn New York hat den Klimanotstand ausgerufen, wie viele andere Städte auch. Und die Regeln für New York zählen zu den fortschrittlichsten weltweit. Der Stadtrat hat beschlossen, das große Gebäude bis 2030 den Ausstoß klimaschädlicher Gase um 40% vermindern müssen. Und es gibt einen Bericht von dem Bürgermeister, der sagt, dass die fast 70% dieser ganzen Treibhausgase, die rauskommen aus New York, aus den Häusern rauskommen, dass sie auf schlechte Dämmung zurückzuführen sind. Und das heißt, dass künftig der Energieverbrauch von Gebäuden massiv reduziert werden soll. Und daher heißt es dann auch Glasfassaden ade, zumindest Glasfassaden in ihrer herkömmlichen Form, so schlecht gedämmt, wie sie jetzt gerade sind. Und da müssen dann natürlich auch alte Schätzchen dran glauben, wie das Empire State Building vielleicht oder Geschmacksverfehlungen wie der Trump Tower.
Er hat gerade auch eine Maut durchgesetzt, mit der Autofahrer aus Manhattan ferngehalten werden sollen. Wie soll das funktionieren?
Das soll so funktionieren, dass ab dem Jahr 2020/21 etwa jeder Autofahrer, der in die Innenstadt von Manhattan fährt, eine Maut abgeben muss. Die Höhe muss noch beschlossen werden, die steht noch nicht fest. Und dieses Geld, was da eingenommen wird, soll beispielsweise auf den Ausbau der U-Bahn, für den Ausbau der U-Bahn verwendet werden. Es wäre übrigens die erste Stadt, die erste City-Maut in dem autobesessenen Amerika.
Eine andere Möglichkeit, natürlich dem wahnsinnigen Verkehr zu entkommen, ist, sich ganz einfach aufs Fahrrad zu schwingen. Man kann schon sagen, das ist eine wunderbare Methode, zumindest in anderen deutschen Großstädten, zum Beispiel auch in Frankfurt, wird das gerne gemacht. Aber in New York geht das?
Das geht schon, zumindest streckenweise. Ich mache das auch übrigens. Ich bin auch Mitglied eines Leihfahrradzirkels, wo ich Fahrräder an Stationen mir ausleihen kann, an anderen Stationen abgeben kann. Es gibt Apps, die zeigen, welche Straßen sind relativ sicher für Fahrräder. Seit Bürgermeister Bloomberg gibt es einige mehr Fahrradwege hier in New York City, als es die vorher gab. Es gibt allerdings auch Straßen, da ist das Harakiri, wenn man hier mit dem Fahrrad fährt, da hat man wirklich überhaupt keine Chance. Und es gibt sehr viele Fahrradtote, es gibt sehr viele Unfalltote. Und bezeichnend, vergangene Woche ist gerade wieder eine Fahrradfahrerin erfasst worden von einem Lastwagen. Und der Fahrer hat hinterher der Presse gesagt, ja, es gibt einfach so viele davon. Und das ist das Problem. Es gibt immer noch eine Wahrnehmung der Autofahrer hier, die nehmen die Fahrradfahrer nicht als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer wahr, sondern als Hindernisse auf der Straße. Daraufhin hat dann der Bürgermeister kurzzeitig gesagt, okay, für das Parken auf Fahrradwegen erheben wir jetzt eine höhere Strafe. Das war aber auch nur zeitlich befristet für ein paar Tage.
Kann man sich vorstellen. Ich habe gelesen, im Rahmen dieses Green New Deals, den Sie angesprochen haben, soll Mülltrennung zur Pflicht werden. Merkwürdig, dass das noch nicht der Fall ist. Auf Plastikgeschirr soll in städtischen Betrieben künftig verzichtet werden. Und wer es ganz dicke hat, also kohlemäßig, der kann künftig mit dem Helikopter zum Flughafen schweben. Ist nicht so ganz umweltfreundlich, aber vermutlich schneller. Was ist da geplant?
Also Glas, Papier, Plastik, das wird bereits getrennt. Aber das, wie alles, es sind hier sehr viele Lippenbekenntnisse. In dieser Menge, in diesem Moloch, das Ganze hier zu kontrollieren, das ist das Problem. Und das funktioniert alles sehr halbherzig. Wir sehen immer mehr Menschen, die hier zum Beispiel nicht mehr mit Plastikbechern rumlaufen, wenn sie sich ihren Kaffee holen, sondern die sich ihre Cups mitbringen. Leute, die sagen, bitte keine Plastiktüten mehr, Strohhalme nicht mehr. Es ist zum Beispiel bereits verboten, das Essen in solche Schaumstoffverpackungen zu packen. Das gibt es nicht mehr. Das sind nur noch Pappverpackungen. Es tut sich einiges, aber es geht langsam in so einer großen Stadt.
Wir tauchen nochmal ab in das wunderbare Werk von Paul Auster, 4321. In der folgenden Szene trifft unser junger Held Ferguson auf Amy, die in Zeit seines Lebens, so viel sei schon mal verraten, nicht mehr loslassen wird. Beide befinden sich im letzten Jahr der Highschool und beide überlegen sich, welches College und vor allem in welcher Stadt künftig das College in Frage kommen wird.
Das College war für ihn zu dieser Zeit nur ein nebelhaftes Etwas, ein weit entferntes Ziel, das noch nicht einmal einen Namen hatte, während sie schon seit einiger Zeit Landkarten studierte und am liebsten gleich die Koffer gepackt hätte. Sie wolle sich bei mehreren Colleges bewerben, sagte sie, Alle hätten ihr gesagt, sie müsse auf Nummer sicher gehen und sich bei Zweien oder Dreien bewerben. Aber Barnett sei ihre erste Wahl, eigentlich ihre einzige Wahl, denn dies sei das beste College in New York. Für Mädchen das, was Columbia für Jungen sei. Und außerdem wolle sie unbedingt in New York bleiben. »Aber du lebst doch schon immer in New York«, sagte Ferguson. »Möchtest du nicht mal was anderes ausprobieren?« »Ich war auch schon woanders«, sagte sie, »schon sehr oft und überall war es nur zum Gähnen. Warst du schon mal in Boston oder Chicago?« »Nein.« »Beides zum Gähnen. L.A.?« »Nein. Auch zum Gähnen.« »Na schön. Aber wie wär's mit einem College auf dem Land?« »Cornell, Smith oder so. Grüner Rasen und hallende Innenhöfe. Wissenserwerb in rustikaler Umgebung.« »Joseph Cornell ist ein Genie. Die Smith Brothers machen ausgezeichnete Hustenbonbons, aber ich denke nicht daran, mir 4 Jahre lang in der Wildnis den Arsch abzufrieren. Nein, Archie, New York oder gar nichts. Was anderes kommt nicht in Frage.« Als sie diese Worte wechselten, kannte Ferguson sie seit ungefähr 10 Minuten. Und während er zuhörte, wie Amy für New York eintrat, wie sie New York geradezu eine Liebeserklärung machte, kam ihm der Gedanke, sie selbst sei irgendwie eine Verkörperung ihrer Stadt, nicht nur wegen ihres selbstbewussten Auftretens und ihrer raschen Auffassungsgabe, sondern auch und vor allem wegen ihrer Stimme. Denn dies war die Stimme aufgeweckter Jüdinnen aus Brooklyn, Queens und der Upper West Side. Die Stimme der New Yorker Juden der 3. Generation, also der 2. Generation von Juden, die in Amerika geboren waren. Eine Stimme, die eine etwas andere Färbung hatte als zum Beispiel die der New Yorker Iren oder der New Yorker Italiener. Erdig, kultiviert und resolut zugleich.
Eine Liebeserklärung an New York, nachzuschlagen bei Paul Auster in seinem neuen Roman 4321. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag in New York, von dessen Bürgermeister hier schon die Rede war, Bill de Blasio. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Frau Posenheim, stimmt es?
Die einen sagen de Blasio, die anderen sagen de Blasio. Ja, der genau. Ist ja italienischer Herkunft. Also das ist ein Mischmasch hier. Mhm,
gut, ich sage jetzt mal Blasio. Klingt amerikanischer. 58 Jahre alt, seit 2014 Stadtoberbürgermeister. Überhaupt, ich habe gelesen, er ist 1,96 groß und jeden Arbeitstag beginnt er erstmal im Fitnesscenter. Er steigt nun ins Rennen ein um die US-Präsidentschaft 2020 und zwar für die Demokraten. De Blasio gilt als Vertreter des linken Flügels. Frau Passenheim, für was steht er? Was sind seine Verdienste?
Seine Verdienste sind vor allen Dingen soziale Verdienste für die Schlechterverdienenden. Er hat freie Krippenplätze in New York eingeführt. Er hat den Mindestlohn auf $15 angehoben, der höchste in den USA. Er hat eine Steuer für Reiche umgesetzt. Sein Motto damals, als er gewählt wurde, als er Bürgermeister wurde, Tax the Rich. Und daran glaubt er bis heute. Er sagt, es gibt genug Geld im Land, es ist nur in den falschen Händen. Und damit fährt er ja auch seinen Wahlkampf.
Donald Trump bezeichnete ihn als schlechtesten Bürgermeister der USA, was jetzt nicht so wundert. Sieht de Blasio eigentlich in Trump auch den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten?
Ja. Sie sagt das auch. Er hat Donald Trump Condon genannt. Der Betrüger heißt das, der Hochstapler. Und er hat gesagt, er kennt alle schmutzigen Tricks von Trump, weil er ja selber New Yorker ist, weil er selber hier aus dieser Gesellschaft ist. Und er sagt, die New Yorker, die würden einen Betrüger schon erkennen, wenn er vor ihnen steht. Trump hatte ja wirklich zu ihm gesagt, er ist ein Witz. Und de Blasio scheint offenbar mit denselben Waffen zurückschlagen zu wollen.
Mhm. Bill de Blasio ist mit einer schwarzen Aktivistin und die ist auch Schriftstellerin, verheiratet. Die beiden haben 2 Kinder. Sie machte kurz nachdem ihr Mann seine 2. Amtszeit als Bürgermeister antrat, klar, wir bauen hier keine Mauern in Manhattan, in New York. Wir öffnen unsere Türen für alle und zwar weit. Mhm. Und er hat ihr von der Tribüne aus Wohlwollen zugenickt. Also für wen ist de Blasio wählbar und hat er reelle Chancen, gewählt zu werden?
Also sagen wir so, er ist nicht der beliebteste Bürgermeister, komischerweise, obwohl er eigentlich sich überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen, was das rechtfertigt. Und die Demokraten, die ihn noch als Bürgermeister unterstützen, haben mit dem Kopf geschüttelt, haben mit den Augen gerollt, als er im Mai seine Präsidentschaftskandidatur oder seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur eingereicht hat und haben gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Ja, dieser, der hat überhaupt nicht das Format. Was soll soll das eigentlich? 73% aller New Yorker Demokraten lachen regelrecht über ihn und sagen, Bill, lass es lieber bleiben. Du bist außerhalb New Yorks überhaupt nicht bekannt und erst recht nicht beliebt. Und man muss sagen, dass er unter schwarzen Wählern wesentlich beliebter ist als unter weißen.
Er ist zumindest dabei als Präsidentschaftskandidat für die Wahl 2020, aber ganz sicher war er nicht dabei beim schlammigsten Tag der Popgeschichte vor 50 Jahren in Woodstock im August 1969. Das Festival wurde zwar nach dem winzigen Ort im Bundesstaat New York benannt, fand aber 70 Kilometer weiter entfernt auf einem Acker bei Bethel statt. 3 Tage lang Love and Peace, 3 Tage lang grandiose Musik von The Who, Janis Joplin, Joe Cocker und Santana, der später einmal erzählt haben soll, er sei so high gewesen, dass er glaubte, der Hals seiner Gitarre sei eine Schlange und deshalb habe er so irre gespielt. Aus Angst. Antje Passenheim hat den geschichtsträchtigen Acker besucht, der heute eine archäologische Fundstätte ist. Kein Witz.
Ein Feld im Nirgendwo. Eine Frau mit einem Koffer elektrischer Lockenwickler. Weil ich dachte, wir wohnen da irgendwo im Hotel und ich kann mir vor dem Konzert noch die Haare machen. Dass sie 3 Tage auf einer Viehweide wohnen würde, denkt Linda nicht, als sie zum Woodstock Festival aufbricht. Und durch das immer dichtere Menschenmeer balanciert. Es war ein kleiner, gewölbter Plastikkoffer. Als es zu regnen beginnt, bekommen die Wickler für Linda einen ganz anderen Zweck. Ich nutzte ihren Koffer als Sitz, aber weil es so matschig war, sackte und sackte der Koffer immer tiefer, bis er schließlich ganz in der Erde versank. Heute fragt sich Linda, was, wenn sie meine Wickler eines Tages bei Ausgrabungen finden? Sie müssen denken, welche Idiotin hat Wickler nach Woodstock gebracht?
If they find those rollers, what idiot took it? Took her electric rollers.
Und tatsächlich drehen Wissenschaftler hier heute jeden Stein um. Sie wollen wissen, was alles geschah auf dem Acker, den der Milchfarmer Max Yasgur im August 1969 für $50,000 verpachtet hat. Für das Festival in den Catskill Mountains, 2 Autostunden vor New York. Freedom, freedom. Die Besucher rennen ihm die Zäune ein. Statt 60.000 kommt eine 500.000. 243 beschallte Hektar in Peace und Love, im Dauerrausch und Dauerregen. Während die Nation in den Sümpfen Vietnams versinkt, versumpfen die Kriegsgegner auf Yasgurs Weide im Schlamm. Zwischen Havens und Hendrix verneigt sich der konservative Farmer vor einer rebellierenden Generation.
Ihr habt der Welt etwas bewiesen. Ihr seid die größte Gruppe, die sich jemals an einem Ort versammelt hat.
Ein Ort, der zur Pilgerstätte geworden ist.
Wir haben die Pflicht, ihn mit Respekt zu behandeln,
sagt Wade Lawrence. Er leitet das Museum von Bethel Woods, das heute an der Stelle des Festivalplatzes steht. Magnet für Touristen und Wissenschaftler. Archäologen der Universität Binghamton haben den Acker Feld für Feld unter die Lupe genommen, gegraben, gesiebt, vermessen und notiert. Eine Fundgrube, beschreibt Archäologin Maria O'Donovan.
They just left things.
Sie haben einfach alles zurückgelassen.
All over the field. Trash, sleeping bags, clothing were just left in place.
Über das ganze Feld. Müll, Schlafsäcke, Klamotten. Dann kamen die Bulldozer und walzten alles um. Die Archäologen arbeiten mit Metalldetektoren, um mit großem Ernst Unglaubliches hervorzuholen. Laschen von Dosen etwa, Haarklemmen. Auf die elektrischen Lockenwickler von Linda ist bislang noch keiner gestoßen. Wohl aber auf genügend Indizien, um genau zu sagen, wo damals die Bühne war, sagt Experte Josh Anderson.
We can use this as a reference point.
Die Besucher können dann hier stehen, zum Hügel hochblicken und sagen, hier hat Jimi Hendrix gestanden, hat am Montag um 8:30 morgens Gitarre gespielt.
Jimi Hendrix, der zum Abschluss des Festivals die Nationalhymne spielte, und zwar in einer endlosen Gitarrenrückkopplung, um sie dann letztendlich zu zertrümmern. Antje Passenheim, das war ein wunderbarer Beitrag von Ihnen. Haben die Archäologen eigentlich schon Teile der Hendrix-Gitarre gefunden?
Haben sie nicht. Sie haben jede Menge Dosenlaschen gefunden, also aufregende Sachen, Haarklemmen, ja. Reste von Rucksäcken und so weiter, aber nichts Großes.
Und ist denn schon klar, in welches Museum jetzt diese Laschen von Dosen und Haarklemmen wandern sollen?
Es gibt ja bereits ein Woodstock-Museum in Bethel Woods. Das steht direkt am Rande des Festivalplatzes und das ist auch ein ganz großer Touristenmagnet. Da wird ganz ordentlich aufgelistet und dokumentiert, was damals abgelaufen ist. Aber ich glaube, die Stimmung, die gibt es so richtig nicht wieder.
Es ist ein schöner Running Gag der Rockgeschichte. Anlässlich nämlich des 50. Jahrestages soll im August jetzt wieder ein Woodstock-Festival stattfinden. Nach 69, 94 und 99. Auch dieses Mal soll es nicht in Woodstock stattfinden. Wo dann und was ist geplant?
Tja, wenn die Veranstalter das wüssten, die wirken nämlich relativ planlos und ehrlich gesagt ist noch gar nicht sicher, dass dieses Jubiläumskonzert überhaupt stattfindet. Und ich meine, wir haben immerhin Juli, wir sind immerhin nur noch wenige Wochen entfernt von diesem Termin. Das Festival sollte ursprünglich im Norden des Staates New York in Watkins Glen stattfinden. Es gab offenbar einen großen Investor, der das Ganze sponsoren wollte. Und da war dann an Superstars gedacht, wie Jay-Z, Carlos Santana, Miley Cyrus sollten kommen. Und es wurde schon mächtig die Werbetrommel gerührt. Und dann ist der Investor abgesprungen. Und dann war das Ganze wieder in den Sternen. Und das ist es bis heute.
Manches kann man auch nicht wiederbeleben, denke ich mir. Das ist ein Problem. Woodstock war in gewisser Weise auch eine Stammesansammlung, kann man vielleicht sagen, von Menschen, die alle ähnlich aussahen und Ähnliches vorhatten und die vor allem eines miteinander verbunden hat. Sie waren gegen den Krieg in Vietnam und damit eine Opposition zur damaligen Regierung. Wie ist das heute? Amerika führt Krieg in Syrien. In keinem anderen Land tragen so viele eine Waffe wie in den USA. Dagegen haben Jugendliche im vergangenen Jahr mobil gemacht. Auch in New York. Sind Ihre Proteste eigentlich noch hörbar?
Im Moment sind diese Proteste weniger hörbar. Im Moment sind natürlich hier im Gay Pride Sommer die Proteste gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Transgender hörbar. Das ist das, was die Jugend bewegt. Die Klimadebatte natürlich, das ist das, was die Jugend bewegt. Es geht nicht mehr so sehr um Kriege. Und es ist auch nicht mehr so laut. Und ich habe, als ich im Ort Woodstock war, im tatsächlichen Ort Woodstock, einige von denen getroffen, die damals beim Festival dabei waren und die gesagt haben, das war das Einzigartige, dass eine ganze Generation sich so einig war gegen diesen Krieg. Und das vermissen wir heute. Und wir würden uns wünschen, dass es nochmal ein großes Konzert gibt, in dem nochmal die ganze junge Generation all das ausdrücken kann, wogegen sie ist, wogegen sie rebelliert.
Das könnte auch tatsächlich passieren, wenn es so weitergeht mit diesen Protesten, auch Klimaprotesten. Soweit unser Tag heute in New York. Frau Passenheim, Sie haben Ihren Tag noch vor sich. In New York ist es gleich 13 Uhr, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie und wo werden Sie denn heute den Abend verbringen? Irgendwie in einer coolen Bar?
Ich werde heute Abend, denke ich mal, auf eine schöne Rooftop-Bar gehen, da gibt es ja hier jede Menge von und das kann man in der Woche auch ganz gut gehen, aufs Dach, auf ein Hochhausdach. Da weht so ein klein wenig der Wind und da kann man ganz herrlich entspannen beim Blick über die untergehende Sonne über Manhattan.
Sehr schön. Und gibt es irgendwo noch was zum Schwimmen vielleicht oder wird das schwierig?
Heute wird das schwieriger werden. Das müsste ich erst noch suchen, so lange bin ich hier noch nicht, dass ich mich mit den Schwimmeinrichtungen gut auskenne.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute durch die Sendung begleitet haben, durch New York, die Hauptstadt menschlicher Gesichter, das horizontale Babel menschlicher Zungen, wie Paul Auster sie beschrieben hat. Für morgen hätten wir noch einen Tipp für Sie, Billy Joel spielt jeden Monat einmal im Madison Square Garden in New York. Morgen ist es wieder soweit und wir haben es gecheckt. Tickets gibt's auch noch. Hier kommt er mit New York, State of Mind. Tschüss, schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
Some folks like to get away. take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind.